Restart. Legal Insights zur Sanierung von Unternehmen.
In der Krise beweist sich der Charakter.
An den Scheidewegen der Sanierung stehen keine Wegweiser.
Aus den Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man etwas Neues bauen.
Die Lösung ist immer einfach, man muss sie nur finden.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Podcast-Reihe Restart. Heute wieder mit Gerhard Müller von Falk & Co.
Ich freue mich, wieder dabei sein zu können. Hallo.
Und wir haben wieder unseren Gast, Dr. Thomas Nutzinger, Strafrechtsspezialist mit einer Spezialisierung fürs Wirtschaftsstrafrecht bei uns.
Hallo, schönen Dank, dass ich dabei sein darf.
Wir wollen heute mit dir, Thomas, darüber sprechen, wann und in welchen Umständen denn Straftaten geschehen, wie denn eigentlich das dazu kommt und ob man da irgendwelche Fallgruppen bilden kann oder du uns an deiner Erfahrung teilhaben kannst, wie man da so reinrutscht in die Thematik Konflikt mit dem Gesetz.
Das finde ich eine sehr spannende Frage. Da freue ich mich, mit euch drüber zu sprechen. Wobei ich vorneweg sagen muss, naja, nicht jeder, der von der Staatsanwaltschaft verfolgt wird, hat auch wirklich Straftaten begangen. Ja, also es gibt tatsächlich die Fälle, wo es am Anfang schlimm aussieht. Aber wenn man sich das dann näher anschaut und all die Sachen nochmal lege artis vorträgt, die wir in den letzten Folgen auch besprochen haben, dass dann auch der Staatsanwalt zu der Erkenntnis kommt und sagt, stimmt, da ist nichts dran. Das sah am Anfang schlecht aus, aber dieser Mensch ist wirklich unschuldig. Wenn ihr mich fragt, sind es in meiner Praxis sind es so maximal 20% aller Fälle. Also die Strafverfolgungsbehörden, die sehen nicht nur Gespenster. Da ist schon auch immer mal ein ernsthaftes Problem, das aufzudecken gibt. Dann gibt es natürlich noch die andere Seite, Martin. Das sind Leute, die von vornherein immer nur vorhatten, andere zu übervorteilen und das dann halt in der Höhle einer Gesellschaft gemacht haben, die dann zielgerichtet an die Wand gefahren wird. Das sind aber auch nicht die meisten. Das sind vielleicht 5 oder 10%, die wirklich so professionelle Verbrecher sind.
Und der Rest?
Genau. Und der Rest, das ist eigentlich so die große Menge, die meinen Alltag ausmacht. Und das sind dann ja 60-70%, wenn ich hier jetzt richtig gerechnet habe. Und
75.
Das ist so eine, ja, der Judex non-calculat. Gut, dass wir hier den WPler dabei haben,
der sofort rechnet.
Deswegen ist Teamwork in solchen Sachen, nicht nur im Podcast, auch in dem Verfahren immer wichtig. Diese 75%, das sind Leute, die wollten nicht Straftaten begehen. Die haben Unternehmen aufgemacht und sind dann in eine wirtschaftliche Schieflage geraten und haben sich dann in dieser Schieflage einfach unklug verhalten. Da gibt es einen riesigen Graubereich von Leuten, die vielleicht sagen, komm, schon sehr heißen Reifen gefahren, das ist mir so an dem schlimmeren Ende. Aber die meisten treffen dann einfach unglückliche Entscheidungen.
Ja, was kommt denn am häufigsten vor in der täglichen Praxis? Wir haben ja schon verschiedene Themen gestreift, also Sozialversicherungsbeiträge, einfach vielleicht Gläubigerbegünstigung. Was sind die Highlights? Was ist das, was der gewöhnliche Kriminelle im Rahmen eines Insolvenzverfahrens beispielsweise dann sich zu Schulden kommen lässt?
Also es sind zum einen die Leute, die aus irgendwelchen Gründen einfach nicht wahrhaben wollen, dass sie in eine ernsthafte wirtschaftliche Krise geraten sind, in der man nicht einfach so weitermachen sollte wie bisher, um strafrechtlichen Risiken zu entgehen. Das ist so diese Augen zu und durch Mentalität oder die ich steck den Kopf in den Sand Mentalität in einer zunehmend verzweifelten Hoffnung, irgendwie kommt der Turnaround, irgendwie wird's wieder gut werden. Das ist so die eine Gruppe.
Also diejenigen, die einfach zu lange weitergemacht haben in der Hoffnung, doch noch Geld aufzutreiben, doch noch die Dinge umzureißen, Investor zu finden, und das vielleicht Familienunternehmen in der dritten Generation nicht derjenige zu sein, der da den Schlüssel umdreht, genau, und so weiter. Also eigentlich ein Stück weit nicht aus Gier, sondern, weil das haben wir ja vielleicht auch, da kommen wir noch dazu, sondern aus
und viel
Motivation, das Unternehmen zu erhalten.
Absolut. Und weil man irgendwann, gerade wenn man nicht Fremdgeschäftsführer ist und sagt, naja, ich bin hier Angestellter, ich hafte als Organ, also verhalte ich mich mal lieber vorsichtig, sondern wenn man tatsächlich der Unternehmer ist, der Gesellschafter, Geschäftsführer, irgendwann ist man wahrscheinlich an dem Punkt, wo man sagt, jetzt bin ich so weit gegangen. Ja. Jetzt ist es wurscht.
Ja, vor allem, wenn ich dann Bürgschaften draußen habe, was ja auch ganz typisch ist. Ne?
Bei der ersten zittert die Hand, bei der ersten Million, für die man bürgt, weil das ist die Million, die man auch hat. Wenn man die 100. Million unterschreibt, ist es völlig egal.
So ist es. Und das ist ja auch ein Verlauf. Und das ist ja auch ganz schwer zu sagen, das ist der Punkt, wo es strafbar wird. Das ist ja so ein schleichender Verlauf. So Hoffnungen, dass es eben noch gut geht, die haben ja gerne auch mal, zumindest in der Anfangsphase, ein rationales Fundament. Und das schwindet halt immer mehr und mehr. Das ist so die eine Gruppe. Das zweite Problem ist, wenn dann Leute anfangen, Gestaltungen zu entwickeln, wie man das irgendwie noch retten kann. Oder wenn man dann selbst so schon die in Eigenregie die Auffanggesellschaft irgendwie gründet und dann Assets, die eigentlich in einer Insolvenzmasse gut aufgehoben wären, schon mal in Eigenregie an die Auffanggesellschaft überträgt. Das kann man ja alles legal und richtig machen. Ja, aber wenn du das versuchst, selbst zu basteln, dann ist auch da die Chance, dass du gerade einen illegalen Weg beschreitest, extrem hoch. Ja, und das ist so ähnlich zu dem Thema, du kannst ja auch versuchen, dein Unternehmen zu retten. Das ist eine Zeit lang legitim. Irgendwann kippt's um und die Leute verpassen den Zeitpunkt. Aber du kannst ja auch eine übertragene Sanierung. Das kannst du ja machen. Das ist ja möglich und vorgesehen. Aber auch wenn man das versucht, selbst irgendwie hinzufummeln, auch dabei kann dir was verrutschen, was den Staatsanwalt auf den Plan ruft. Und das tut dann einem auch dem Verteidiger immer so ein bisschen weh, wenn man sieht, ach, ja klar, das wäre doch auch legal gegangen. Das Ziel, das du erreichen wolltest, das hättest du doch auch mit legalen Mitteln erreichen können.
Ja, aber vielleicht nicht immer unbedingt. Also ich habe diese Beratungssituation ganz häufig, dass die Leute kommen und sagen, ich will vorher noch was rausnehmen.
Ja.
Und das ist ja ganz typisch. Dann kommt auch die Gier vielleicht, ja, die eine Mordsmotivation ist. Also ich bin immer überrascht, fasziniert davon, wie sehr viele Leute davon getrieben sind, ja, und auch dann, wie dann das Denken aussetzt, wo ich dann auch zu so einem Art Neinsager werde, weil ich sage, das, was ihr jetzt wollt, ist genau das, was nicht erlaubt ist, ja. Und das können wir linksrum machen, das können wir rechtsrum machen. Das ist halt einfach nicht gewünscht, dass ich dieses Asset da noch rausnehme für einen kleinen Betrag. Und da kann ich noch so geschickt dann Wege suchen und drumrum basteln. Es bleibt verboten und eben von der Rechtsordnung genau dieses Ziel ja sanktioniert. Und das ist für die Leute schwer zu verstehen, dass es dann weg ist.
Ja,
weil das ist
klar.
Das ist genau der Punkt.
Das ist das hat psychologische Gründe, das hat knallharte wirtschaftliche Gründe, das stimmt schon. Ganz ohne Schmerzen geht es in der Situation nie ab. Das ist klar, aber man kann es immer noch schlimmer machen. Ja, das ist vielleicht die Botschaft. Und wenn uns das gelungen ist zu vermitteln durch unsere letzten Folgen, das ist ein Sinn der Situation. Du kannst zu deinen wirtschaftlichen Problemen, kannst du dir noch sehr leicht auch strafrechtliche Probleme aufhalsen, die dann auch dazu führen, wenn das dann zu einer straflichen Verurteilung kommt, dass es nichts wird mit der Rechtsschuldbefreiung oder dass du dann auch persönlich haftest. Insofern ist es vielleicht was man dann auch den Leuten in dieser Situation mal aufzeigen kann, sagen, ja klar, pass mal auf, du hast jetzt nicht nur wirtschaftliche Probleme, du spielst hier gerade strafrechtlich mit dem Feuer. Und du kannst vielleicht nicht alles erreichen, wovon du träumst, aber einen großen Teil davon kriegt man gestaltet, aber ein Opfer müsst du bringen und wenn du das nicht bringst, dann wird's kriminell.
Können wir da nochmal nur ein bisschen eine Fallgruppe antippen oder zwei, wo da die typischen Probleme sind?
Ja, ich habe ja versucht, die am Anfang schon aufzumachen. Es gibt einfach die Leute, die zu lang sich an immer verzweifeltere Hoffnungen
Wir haben diejenigen, die zu spät sind. Ja, einfach eigentlich mit guter Absicht, weil sie zu optimistisch waren und das dann nicht wahrhaben wollten. Ja. Das ist ja ganz typisch, kennen wir alle. Aber jetzt die, sage ich mal, Vermögensoptimierer, Stichwort Gier.
Ja.
Gibt es da typische Fallgruppen, so das, was dann in der Praxis wirklich vorkommt?
Ja, also es
und
gibt
aufgegriffen
dann,
wird. Ja,
es gibt tatsächlich dann die Leute, die halt noch auf den letzten Metern das an Geld rausziehen, was im Unternehmen noch drin ist. Sei es, dass Gesellschafterdarlehen zurückgezahlt werden, sei es, dass Verkäufe unter Wert an Auffanggesellschaften stattfinden, in denen dann praktisch der Inhaber der jetzigen Gesellschaft selbst direkt oder indirekt steht.
So die typischen Sachen, ja.
Das sind so die typischen Sachen. Es gibt noch eine andere Fallgruppe. Da habe ich tatsächlich jetzt einen relativ großen Fall. Da geht es um mehrere Millionen. Auch ein bisschen traurig. Sagen wir so, da gäbe es viel für den Staatsanwalt, woran er sich abarbeiten könnte. Aber der Fall ist so, Familienunternehmen und die Leute haben ihr Geschäftsführergehalt bezogen, aber die haben aus dem Privatvermögen Millionenbeträge eingeschossen über Jahre, um das Unternehmen irgendwie durch die Krise zu bringen. Und der Mann kam dann zu mir und hat gesagt, das ist alles, wir haben da Geld reingebuttert, es ist jetzt irgendwie alles verloren, es ist alles so schlimm. Ich habe da Sachen gemacht, auf die bin ich nicht stolz. Ich kann überhaupt nicht mehr schlafen. Kann ich eine Selbstanzeige machen? So ganz super Techniker, nicht ganz so toller Kaufmann, der dann durch die ganzen weltweiten Wirtschaftskrisen in so eine Lage gerutscht ist. Habe ich gesagt, ja klar, ich kann jetzt zum Staatsanwalt gehen und sagen, hier, der Mann hat Straftaten begangen, was hast du denn davon? Ja? Du wirst trotzdem deine Gläubiger irgendwie so weit wie geht befriedigen müssen, du musst in die Insolvenz und du kriegst dann noch eine Strafe und das, also wenn es dumm läuft, das reicht für Gefängnis. Ja? Mhm. Also hier geht es wirklich um Millionenbeträge, da haben wir bestimmte magische Grenzwerte überschritten. Was hast du denn davon? Mach doch mal Folgendes. Und dann, wie gesagt, geh mir doch mal zu einem Krisenberater und setz dich doch mal mit den Gläubigern an einen Tisch. Erklär einfach die Lage, wie es ist. Leg alle Karten auf den Tisch gegenüber deinen Gläubigern. Sag, pass mal auf, das ist so und so ist es gekommen. Versuch mal doch mal, das Unternehmen ist eigentlich, das hat ein Produkt, das wird nachgefragt. Versuch mal doch hier mal eine sanierende Übertragung. Und das läuft und das wird funktionieren, weil da auch die Gläubiger gesehen haben, erstens, der Mann hat sich nicht selbst bedient, die haben wirklich Millionenwerte in die Firma geschossen. Mhm. Zweitens, natürlich könnten wir den jetzt anzeigen bei der Staatsanwaltschaft, aber was haben wir davon? Genau nichts. Ja, weil dann sind da die Ressourcen, die nervlichen, die finanziellen Ressourcen durch ein Ermittlungsverfahren irgendwie gebunden. Wenn es dumm läuft, läuft der Mann, der hier gerade die Übertragung arbeiten will, der fährt dann ein ins Gefängnis. Da habe ich doch nichts davon. Das ist ein schwieriger Prozess. Da muss auch der Mann gekommen ist, muss der wirtschaftlich Kröten schlucken, weil da ist natürlich das, was an Vermögen noch da ist, Klammer auf, auch im Familienkreis, ja. Da wollen die Gläubiger auch Vermögensverzeichnis, die sollen auch vollständig sein. Aber es kann in so einem Fall auch gelingen, jemand, wo du meinen würdest, da gibt es einiges an Straftaten, wo du sagen könntest, ja, da ist auch der beste Verteidiger, kann dann Schadensbegrenzung betreiben, kriegst den Vorwurf nicht weg. Kannst du durch eine offene Verhandlung mit den Stakeholdern, mit den Gläubigern adäquat in den Griff bekommen, ohne dass da zu der wirtschaftlichen Katastrophe noch die Lebenskatastrophe dazu bekommt.
Ein schöner Ausblick nach 6 Folgen mit dir, lieber Thomas. Dann vielen, vielen Dank für den Einblick in die Welt des Strafrechts, die eine große Bedeutung hat hier. Und vielen Dank.
Vielen Dank auch von meiner Seite.
Danke, dass ich dabei sein durfte. Und ich werde natürlich auch die nächsten Folgen weiterhören. Ich habe es ja schon gesagt, Strafrechtler, Wirtschaftsprüfer, Steuerleute, Zivilrechtler müssen hier eng zusammenarbeiten. Und bei euch kann man immer sehr viele wertvolle Sachen lernen, auch für mein Metier.
Vielen Dank.
Tschüss.